Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr im Januar 2016 an einem Sonntagmorgen gemacht habt? Könnt ihr euch erinnern? Januar 2016, was habt ihr da gemacht? Geschlafen? Nun, ich war früh am Morgen aufgestanden im Januar 2016 in Neuseeland an einem Sonntagmorgen. Und wir waren auf der Südinsel, ganz im Norden, in einer Gegend, die Golden Bay heißt. Da waren wir an einem kleinen Dorf, Collingwood. Kann ich mich gut noch daran erinnern. Und ich bin dort aufgestanden und ein bisschen das kleine Dorf habe ich dort verlassen und ein bisschen die Gegend erkundschaftet. Da habe ich zwischen Bäumen und Sträuchern einen alten Friedhof entdeckt. Einen historischen Friedhof, ein bisschen verwahrlost. Da waren doch noch einige Grabsteine dort. Da hat es mich Wunder genommen, wer ist hier begraben? Und was heißt es auf diesen Grabsteinen? Da bin ich von einem zum anderen gegangen und es waren Menschen, die meisten waren im 18. Jahrhundert, also 1700 und etwas geboren und dann im 19. Jahrhundert, also 18 und etwas gestorben. Und da kam ich zu einem Grabstein, der ein bisschen verblichen ist, nichts Schönes, ist schon dort seit 1867. Dann ist nämlich dieser Mann gestorben, 1867. Ich wurde 1967 geboren und er war 1867 gestorben. Und auf dem Grabstein hieß es: Rejoicing in hope through the merits of a merciful Savior. Oder frohlockend in Hoffnung durch die Verdienste eines barmherzigen Erlösers. Und es hat mich dann Wunder genommen. Wer war dieser Mann? Auf dem Grab hieß es Thomas Royle. Habe ich ein bisschen nachgeforscht und die Archive von Neuseeland durchgesucht. Da habe ich etwas gefunden. Ein Mann, der mit seiner Familie so circa 1830 ausgewandert ist von England, vom Süden Englands und sich dort in Neuseeland niedergelassen hat. Und er war keine berühmte Persönlichkeit. Er war ein einfacher Bauer, der dort gelebt hat und irgendwann gestorben ist. Aber er hatte etwas in seinem Herzen. Er hatte etwas, das für ihn so wichtig war, dass er wollte, dass man das auf seinen Grabstein eingraviert. Denn er hat geglaubt, dass im Tod Auferstehung ist und dass er jetzt frohlockend oder sich erfreuend, jubilierend in der ewigen Hoffnung, die Jesus Christus heißt, dass er jetzt dort ist. Und er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich werde mir die Mühe machen, in der Ewigkeit ihn aufzusuchen. Sagen, lieber Thomas, ich war an deinem Grab und habe deine Inschrift gelesen und es hat mich beeindruckt, deinen Glauben, den du öffentlich zur Schau gestellt hast. Und ja, heute Morgen geht es wirklich um diese Hoffnung, um diese ewige Hoffnung in und durch Jesus Christus. Am Freitag hat es ja nicht so gut ausgesehen. Am Freitag war es eher ein Tag, es sah so aus wie ein Tag der Niederlage. Am Horizont hat man die Silhouette von drei Kreuzen gesehen in Jerusalem. Und alle wussten, dass in der Mitte jemand bekreuzigt wurde, der Jesus hieß. Jesus, Sohn des Josefs von Nazareth. Und der Pilatus, ein Römer, ein Sünder, ein Feigling, hatte noch die Nerven, eine Tafel anzubringen, die sagte, Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Leute haben sich, vor allem die Pharisäer, haben sich daran gestört, wie kann er das nur machen? König der Juden. Es war ein Sünder, der deklariert hat, wer dort gekreuzigt wurde. Neben ihm waren zwei Verbrecher, zwei unterschiedliche Leben. Ein Leben ging in die Ewigkeit mit Jesus und das andere Leben ohne Jesus. Ja, es wurde finster und dunkel. Es war Kein guter Tag, dachte man. Die Pharisäer haben triumphiert. Die Feinde Jesus haben gewonnen. Dort hing er am Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Es wurde dunkel. Ein Erdbeben kam. Im Tempel zerriss der Vorhang. Die Leute hatten Angst. Was sind das für Zeichen? Was sind das? Was bedeutet das alles? Die Jünger waren fortgerannt. Sie haben sich verängstigt versteckt. Nur Maria und ein paar Frauen und Johannes waren dort. Es hat so ausgesehen, als wenn Christus besiegt worden wäre. In der Hölle hat der Teufel getanzt und gelacht, gesagt, ich habe den Sohn Gottes besiegt. Ich habe ihn besiegt, hat er gedacht. Und es sah nicht gut aus. Aber Gott sei Dank kommt der Sonntag. Gott sei Dank war das nicht das Ende dieser Geschichte. Und er ist gestorben, wurde begraben in einem Felsengrab, das man heute noch sehen kann. Ein Stein wurde vorher vor die Öffnung gewälzt und eine römische Wache wurde aufgestellt, um das Grab von Jesus zu bewachen. Es wurde versiegelt mit einem römischen Siegel. Die Jünger waren verängstigt, sie hatten sich versteckt, sie waren nirgends zu finden. Aber dann an diesem frühen Sonntagmorgen, als Maria und die Frauen zum Grab gehen wollten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Sie sahen, dass das Grab leer war. Und ein Engel sagte ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Halleluja. Was für ein Moment. Ich habe schon mir überlegt, wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, Zeitmaschine, an welchen Augenblick würdest du zurückgehen? Du könntest auswählen. Ich würde am Sonntagmorgen dorthin zurückgehen. Das wichtigste Ereignis überhaupt im Universum, das jemals passiert ist, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Die körperliche Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Der wichtigste Moment in der Geschichte der Menschheit und des gesamten Universums ist dieser Moment. Ich wäre gerne dabei gewesen, als Jesus herausgekommen ist. Wir haben es aber geschrieben in der Bibel und wir glauben. Wir glauben, dass das, was wir geschrieben sehen in vier Evangelien, dass das wahrhaftig ist, dass das passiert ist. Wir lesen dann später, als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist und der Petrus am Schabbat gepredigt hat zu der Menge von Menschen, die dort in Jerusalem waren. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, 22 bis 24, Männer von Israel, auch Frauen und Kinder, alle, hört zu, ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Das hat niemand bestritten. Weder die Pharisäer noch irgendjemand anders hat das bestritten, dass Jesus das gemacht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Wer kann diese Wunder tun? Wer kann die Toten auferwecken? Wer kann die Kranken heilen? Wer kann die Blinden die Sicht wiedergeben? Wer kann das tun? Gott hat ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können? Und dann lesen wir Kapitel 4, 33. Machtvoll bezeugten die Apostel, die Auferstehung des Herrn Jesus. Und ein großer Segen lag auf ihnen. Diese erste Predigt, diese Verkündigung, der Hauptpunkt dieser Predigt war, dass Christus auferstanden ist, der Mann, der Wunder und Zeichen vollbracht hat. Von dem Mann, dem man gedacht hat, er wurde besiegt am Kreuz. Er ist auferstanden. Und dieser Glaube, diese Überzeugung, diese Kraft, die über die Jünger gekommen ist, hat alles verändert. Es hat alles verändert. Alle vier Evangelien bezeugen, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Die Auferstehung war der Hauptpunkt, das Fundament vieler Predigten des Paulus und auch des Petrus und der Apostel. Die ersten Christen haben sich nicht mehr an einem Schabbat getroffen, sondern an einem Sonntag, um die Auferstehung von Jesus Christus zu zelebrieren. In der Apostelgeschichte heißt es, sie trafen sich am ersten Tag in der Woche, an einem Sonntag, um Christus zu feiern. Diese Auferstehung war wichtiger als alles andere. Es hat eine Gruppe von verängstlichen Menschen verwandelt in mutige Menschen, die bereit gewesen sind, ihr Leben niederzulegen für diesen Glauben, für die Auferstehung. Man ist nur bereit, für etwas zu sterben, an das man ganz, ganz fest glaubt. Für was würdest du sterben? Für was würdest du sterben? Ich würde für meinen Glauben, ich hoffe und glaube, dass ich für meinen Glauben bereit wäre zu sterben. Wenn jemand sagt, Leben oder Tod, wenn du Christus wählst, wirst du sterben. Was würdest du wählen? Und ich denke, in diesem Moment wird Gott jedem von uns, wenn dieser Moment eintreffen sollte, wird Gott jedem von uns die Kraft, den Mut geben, für ihn dazustehen und sagen, ich lebe und sterbe für Jesus Christus. Wie die drei Freunde von Daniel, die gesagt haben, wir werden dieses Bild nicht anbeten. Du kannst uns verbrennen und in den Feuerofen werfen, aber wir werden unsere Knie nicht beugen vor diesem falschen Gott. Und sie wurden in diese Feuergrube geworfen. Und da hat der Nebukadnezar gesagt, haben wir nicht drei hineingeworfen, aber ich sehe vier. Wer ist der vierte? Er sieht so aus wie der Sohn Gottes. Der vierte ist Jesus. Er ist mit dir im Feuer. Er ist mit dir im Leben, im Tod, wo immer du auch bist. Dieser vierte, Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist immer bei dir. Er verlässt dich nicht. Du gehörst ihm, möge kommen, was wolle, möge alles sich verändern, was sich verändern kann in dieser Welt. Aber eins verändert sich nicht, das ist seine Liebe für dich, seine Gnade für dich und dass er immer bei dir ist, gegenwärtig, Tag und Nacht, er verlässt dich nie. Selbst in deinen größten Fehlern, in deinen größten Schwächen, in deinen größten Ängsten, selbst wenn du empfindest, niemand ist mehr hier da für dich, auch in diesem Moment ist er bei dir. Er trägt dich. Er ist immer bei dir. Auf alle Ewigkeit. Halleluja. Es wurde ja auch vorausgesagt, David und andere haben vielmals vorausgesagt, dass Christus, der Messias, kommen würde. Übrigens, Christus ist das griechische Wort für Messias, das hebräische Wort. Dass der Messias kommen würde, dass er sterben würde und dass er auferstehen würde. David hat gesagt im Psalm 16, 9 bis 10, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch, mein Körper wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger heißt dein Auserwählter, dein Heiliger, die Verwesung sehe. David hat nicht von sich selbst gesprochen. Er hat von dem Messias gesprochen, dass er keine Verwesung sehen wird und dass er nicht im Totenreich bleiben wird. Halleluja. Und Wir wissen, dass alle diese Prophezeiungen sich erfüllt haben in und durch Jesus Christus. David hat das vielmals prophezeit. Und es gibt auch Typen oder Geschichten der Auferstehung im Alten Testament, die darauf hinweisen, dass Christus kommen würde, sterben und auferstehen würde. Ihr kennt vielleicht die Geschichte des Abraham. Abraham hat einen Sohn, Isaac, einen einzigen Sohn, den er sehr liebte. Dieser verheißene Sohn. Gott hat ihm gesagt, durch diesen Sohn werden viele Nationen entstehen. Einen Sohn. Und dann sagte Gott zu diesem Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst. Geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde und opfere ihn mir. Das war ein Schock. Das hätte mich erschüttert auf eine Art und Weise, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Deinen einzigen Sohn, die Verheißung. Aber irgendwo, irgendwie im Glauben des Abrahams hat er gewusst, dass selbst wenn der Isaac sterben würde, dass Gott ihn auferstehen lassen würde. Das hat er irgendwo geglaubt. Mit schwerem Herzen ist er dann gegangen an einen Ort namens Moria. Oder heute wissen wir, es war der gleiche Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, Golgatha. Dort hat er einen Altar vorbereitet und war bereit, seinen Sohn zu opfern, weil es Gott so gesagt hat. Und dann hat Gott natürlich eingegriffen und gesagt, Abraham, tue deinem Sohn nichts. Und er hat einen Schafbock, einen Widder gesehen, der sich verfangen hat im Gestrüpp. Und er hat diesen dann geopfert, nicht seinen Sohn Isaac. Im Hebräer, im Neuen Testament lesen wir, Abraham hat geglaubt, dass Gott ihn auferstehen lassen würde. Nun, das ist eine Geschichte, die so passiert ist und die darauf hinweist, dass auch Christus bereit ist zu sterben. In seinem Fall war er das Lamm. Er ist gestorben. Er wurde gekreuzigt. Aber er wurde auch auferweckt. Er ist auferstanden. Dass du und ich, wir leben können. Halleluja. Durch diesen Tod und Auferstehung ist Gott einen Bund eingegangen. Was bedeutet für dich einen Bund? Was für Bünde gibt es? Auf der Welt gibt es Bünde. Was gibt es für Bünde? Es gibt Bünde, die nicht sehr viel wert sind. Nicht einmal das Papier, auf dem sie geschrieben stehen. Die Leute unterschreiben, aber sie tun, was sie wollen. Dann gibt es einen Ehebund. Der ist auch ganz, ganz wichtig. Der ist heilig vor Gott, dieser Ehebund. Er ist gültig, solange dass zwei Menschen leben. Aber durch die Schwachheit und durch die Sünde der Menschen wird manchmal dieser Bund gebrochen. Nicht Gottes Wille. Wir wissen jedoch, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Dass Gott ein Gott ist, der vergibt und einen Neuanfang schenkt. Aber dann gibt es einen Bund, der stärker ist als alle anderen Bünde. Ein Bund, der ein Blutsbund ist, der unterschrieben worden ist mit dem Blut von Jesus Christus selbst. Der Bund, den Christus mit uns am Kreuz geschlossen hat, ist ein ewiger Bund. Und er kann nicht von seiner Seite her gebrochen werden. Er hat gesagt, ich verbürge mich mit meinem eigenen Namen, dass dieser Bund eingehalten wird. Und wer an Christus glaubt, wer ihn angenommen hat, hat diesen Bund angenommen, ist eingetreten in den Blutsbund mit Jesus Christus. Und du bist versiegelt durch das Blut von Jesus. Und auch in unseren Fehlern und Schwächen wird der Herr dich bewahren und du wirst einmal frohlockend sein in der Hoffnung durch den Verdienst eines barmherzigen Erlösers aufgrund dieses Bundes. Wenn man heiratet, hat man einen Ring. Der ist rund. Gott sei Dank ist er nicht irgendwie eckig oder so. Rund. Was bedeutet einen Kreis? Es ist ewig, hat keinen Anfang, kein Ende. Und auch Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Wir sind verheiratet mit ihm, wir sind verlobt zu ihm. Das große Fest wird noch kommen im Himmel, Da werden wir alle zusammen sein an diesem Fest, teilnehmen im Himmel und zelebrieren, wenn wir einziehen werden. Halleluja. Wo unser Bräutigam Jesus Christus auf uns wartet und uns und schon alles vorbereitet hat. Johannes 11, 25 bis 26 hat Jesus der Maria gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und wenn er stirbt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Er konnte das sagen, weil er wusste, dass er sterben würde, Jesus, aber dass er auch auferstehen wird. Und der Paulus hat gesagt, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und in mir. Dieselbe Kraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, die den Tod überwunden hat, lebt heute in dir und in mir. Halleluja. Wir danken dem Herrn dafür, dass wir das glauben dürfen. Und im Römer 10, 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du es öffentlich bezeugst und sagst, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Herr, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden, ich glaube an ihn und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wie wird ein Mensch gerettet? Nicht indem er in eine Kirche geht, nicht indem er einer Bewegung angehört, nicht indem er versucht, möglichst viele gute Werke zu tun, möglichst religiös zu erscheinen, nicht indem er versucht, das Gesetz einzuhalten. Wir können es nicht. Der Mensch wird gerettet aufgrund von dem, was Christus gemacht hat und mein Glauben an dieses Werk. Ich muss es nur glauben, in meinem Herz und mit meinem Mund bekennen, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Wenn du das tust, bist du gerettet. Du hast ewiges Leben. Die Bibel sagt, das Alte, das Tote, Tod heißt Trennung von Gott. Das Alte, das Tote, diese Trennung von Gott ist vergangen. Siehe, ein neues ist geworden. Ein neues Leben. Du hast Christus in deinem Herzen, wenn du an ihn glaubst. Er kommt und er verändert dein Leben. Wie er das Leben der Jünger verändert hat. Diese ängstlichen Männer, die keine wirkliche Ausbildung hatten, außer dass sie mit Jesus Zeit verbrachten. Die beste Ausbildung, die ein Mensch haben kann, ist Zeit mit Jesus verbringen. Die beste Universität, die höchste Universität, die beste Lehre, die beste Zeitverbringung ist, wenn du Zeit mit Jesus verbringst. Dort öffnet Gott dir die Schätze des Himmels. Er gibt dir sein Vermögen, seine Herrlichkeit, das Himmlische kommt in dein Leben hinein. Halleluja. Ja, der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube sinnlos. Wir wären heute nicht hier. Aber nun ist Christus auferstanden. Und auch dieser Punkt der Auferstehung ist denjenigen, den die Atheisten und Menschen, die das ablehnen, am meisten angreifen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist. Das ist historisch Fakt. Auch außerhalb der Bibel gibt es viele Quellen, die das bezeugen, dass Christus, Jesus von Nazareth, gestorben ist. Aber die Frage ist, was ist dann nach 3 Tagen passiert? Und das ist der springende Punkt. Was ist nach 3 Tagen passiert? Und diese Auferstehung wird angegriffen mehr als alles andere. Ja, wir feiern heute die Auferstehung von Jesus Christus. Unser Glaube ist nicht sinnlos. Er beruht auf der Tatsache, dass Christus auferstanden ist. Dann sagt der Paulus im 1. Korinther 15, 55 bis 58, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz oder das ohnmächtige Versuch, das Gesetz einzuhalten. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Heute gibt es Millionen und Millionen von Menschen um die ganze Erde, die diesen Tag zelebrieren, die Auferstehung von Jesus. Die einen befinden sich hier in Thalwil, wie wir es sind, in schönen, schicken Kleidern, mit schönen Krawatten, mit schöner Musik, alles gut. Andere befinden sich in einem Krieg, wo die Kugeln über ihren Kopf fliegen, wo sie in einem Schützengraben liegen und hoffen, dass sie noch die nächste Stunde überleben werden. Andere sind in einer Hungersnot, in einer Naturkatastrophe, haben vielleicht alles verloren. Wieder andere werden verfolgt, leben im Dschungel irgendwo, weil die Menschen sie verfolgt haben. Wo sie auch sind und wer du auch bist, heute Morgen darfst du wissen, deine Hoffnung in Christus wird belohnt werden. Solltest du sterben in einer Stunde, wirst du frohlockend in der Hoffnung sein. Durch den Verdienst dieses barmherzigen Erlösers. Es kommt nicht darauf an, wo du bist. Diese Hoffnung bleibt und ist der Grund, warum ich weitermache. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, dann würde ich diese Krawatte abziehen. Ich würde hinausgehen. Ich würde das tun, was mein Körper will. Aber weil ich diese Hoffnung habe, tue ich, was ich tue. Ich gebe nicht auf. Ich gehe weiter. Die Gewissheit der Auferstehung gibt mir Kraft. Und wenn wir etwas brauchen im Leben, ist es diese Kraft, die nicht menschlich ist, sondern die Kraft, die übernatürlich ist, die Kraft des Heiligen Geistes. Die Auferstehung, die Gewissheit gibt mir Kraft, nicht aufzugeben. Es gibt mir Kraft, mich auf die Zukunft zu freuen. Wer freut sich schon auf die Zukunft? Wir tun es. Halleluja! Die Menschen sagen, die Erde, die, wir zerstören die Erde, wir tun dieses und jenes und alles ist schlecht und alles ist böse. Krieg kommt, Dunkelheit kommt, der Mensch zerstört sich selbst. Und ja, das ist eigentlich so in der Sünde. Aber wenn du Christus hast, hast du eine andere Perspektive. Du siehst nämlich deine Zukunft und die ist in ihm. Die ist in Christus und deshalb freuen wir uns auf die Zukunft, denn für uns wird es besser und heller jeden Tag, wo wir in unserer Beziehung mit Christus wachsen. Halleluja. Weil ich die Gewissheit habe, dass Christus auferstanden ist, tue ich, was ich tue. Wir zusammen bauen Gottes Gemeinde in der ganzen Welt. Ich gehe an die abgelegensten Orten dieser Welt, um das Evangelium zu verkünden. Weil ich glaube, dass Christus auferstanden ist. Halleluja. Ich bete für die Kranken. Ich verkündige das Evangelium, weil ich glaube, Christus ist auferstanden. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen von ganzem Herzen diesen Tag zu zelebrieren. Und wenn du Gelegenheit hast und jemand dich fragt, warum dass du Hoffnung hast, dann sage, es ist aufgrund eines barmherzigen Erlösers, an den ich glaube. Ich habe nichts verdient, aber ich wurde reichlich beschenkt durch Jesus Christus. Gib dieses Zeugnis, dein persönliches Zeugnis, weiter. Du musst kein Prediger sein. Du kannst einfach sagen, was Christus in dir und für dich getan hat. Und das ist genug. Halleluja. Das ist diese einfache Botschaft, die Menschen, die Menschheit, die Welt verändert. Es ist dein Zeugnis, dein Glaube an die Auferstehung. Amen. Amen. Preis den Herrn.